einen schönen guten Morgen. Es gibt Situationen im Leben, mit denen wir nicht klarkommen. Ich rede jetzt nicht von, dass ich hier predige, ja. Aber es gibt Situationen, die sind unerträglich, ja. Die erscheinen uns unerträglich. Es gibt Orte in dieser Welt, da fühlen wir uns auch nicht wohl, da fühlen wir uns fremd, ungeborgen. Und es gibt manchmal dann auch Lebensverhältnisse, die sind so, dass wir eigentlich am liebsten wieder weggehen würden. In solchen Situationen sind wir in der Gefahr, dass wir Fluchtgedanken haben, Fluchtreflexe. Wie komme ich hier wieder weg? Wie komme ich aus dieser Nummer bloß wieder raus? Wie kann ich diesen unerträglichen Zustand bloß am liebsten wieder hinter mir lassen? Ich weiß nicht, wer mich alles kennt oder meine Frau. Also die nette Dame, die den Text gelesen hat, ist meine Frau. Wir sind die Schmuderers und wir waren auch schon mal woanders. Wir waren mal eine Zeit lang Mitarbeiter der Liebenzeller Mission. Und als wir dorthin gingen, nach Ende unserer Ausbildung, da hatten wir uns gefragt, was könnt ihr euch denn vorstellen, wo soll es hingehen? Da haben sie gefragt, Japan, ah nee, Japan, passen wir nicht rein. Afrika soll es werden, jawohl. So waren wir also in Afrika von 2001 bis 2009. Und als wir dann dort waren, im zweiten Term, da war das damals so, da hatten wir die Aufgabe, in eine Stadt zu gehen, ganz entlegen. Die nächsten Kollegen, die waren dann so 3 Stunden entfernt und seither war da noch nie ein Mitarbeiter. Und wir sind als kleine Familie dorthin gezogen. Unser Matteo, der war erst ein paar Wochen alt. Das ist das Haus, also ein Haus kann man jetzt mal zeigen, ja. In dem sind wir eingezogen. Das war sehr herausfordernd. Strom hatten wir manchmal, Wasser gab es Gott sei Dank immer, täglich halt manchmal nur 1 oder 2 Stunden in dementsprechender Qualität. Aber immerhin, man weiß ja, auf was man sich einlässt, wenn man nach Afrika geht. Und als wir dann eine Zeit lang dort gewohnt haben, da haben wir gemerkt, das ist ganz schön herausfordernd. Dieser Ort, diese Menschen, dieses Haus, furchtbar. Von einer Grenzerfahrung möchte ich erzählen. Und zwar war das so, wir sind ein paar Wochen dort gewesen und irgendwann nachts ganz komische Geräusche im Schlafzimmer unseres Sohnes. Ein Kratzen, ein Scharren, ein Knuspern. Wir sind aufgestanden, sind rübergegangen, Licht angemacht. Nichts los. Der Junge lag in seinem Bett, da hat nichts gekratzt, nichts geknabbert und geknuschtert. War alles in Ordnung, wir sind wieder zurück und als wir wieder drüben waren, irgendwann fing es wieder an. Wir haben mit unseren Kollegen dann drüber gesprochen, was könnten das sein und die haben ja gemeint, wisst ja, es gibt manchmal auch andere Bewohner im Haus, legt mal Gift aus. Ja? Haben wir gemacht, ja? Gegen irgendwelches Ungeziefer, Mäusegift, Rattengift, was man so hat. Und abends legen wir unseren Sohn wieder ins Bett und nachts wieder diese Geräusche. Und uns war das irgendwie so unheimlich. Wir haben gesagt, also der Matteo, der kann in dem Zimmer nicht bleiben, unser Sohn, den müssen wir zu uns nehmen. Dann haben wir den bei uns ins Bett reingelegt. Und am nächsten Tag ging ich dann ins Zimmer und da lag dann eine schöne große Ratte im Schlafzimmer. Einheimische haben uns dann später mal erzählt, ja, das gibt es auch manchmal, dass nachts Menschen angeknabbert werden, die sich nicht mehr wehren können. Entweder alte Menschen oder Babys, da fehlt dann halt mal ein Ohr oder was von der Nase ist ab. Ich kann euch sagen, da setzen Fluchtreflexe ein. Ja? Da möchte man raus, da fragt man, warum bin ich eigentlich hier? Ich muss vielleicht nicht so ein extremes Beispiel nehmen, um bei euch zu sein. Manchmal reicht ja der normale Alltag und vielleicht kennt ihr das auch aus eigener Erfahrung. Da hat man eine Schule begonnen, ein Praktikum oder auch eine Ausbildung und irgendwann merkt man so, vielleicht sogar am Anfang, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Das passt ja gar nicht zu mir. Das macht mir eigentlich gar nicht so Freude. Es ist viel schwerer, als ich es mir vorgestellt habe. Irgendwie komme ich mir falsch vor. Wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Fluchtreflexe. Oder man ist beruflich irgendwo eingespannt in einer Firma. Am Anfang hat es sogar richtig Spaß gemacht. Tolle Kollege, die Arbeit passt einfach gut auf einen. Aber mit der Zeit merkt man dann auch, Menschenskinder, die Arbeitsbedingungen haben sich geändert, die Kollegen haben gewechselt und irgendwie ist alles komplizierter geworden. Und dann fragt man sich vielleicht geht es euch so, wenn ihr an Montag denkt, wie soll ich das bloß aushalten? Wie lange dauert es noch zur Rente? Also ich kenne Kollegen, die können mir das sagen, wie lange es noch zur Rente ist. Ja? Fluchtreflexe. Oder da wird einer von einer schweren Krankheit heimgesucht. Sucht man sich ja nicht aus. Kommt so. Und man ist mit Gott unterwegs und dann bittet man ihn, Herr, hilf bitte, mach das weg, was mich quält. Ich kann das nicht ertragen. So ist es doch kein Leben mehr. Und auch hier irgendwo Fluchtreflexe. Oder bittet man um eine bestimmte Sache, vielleicht auch um einen Menschen, ein Kind, einen Partner. Und dann schenkt Gott es tatsächlich auch ins Leben rein. Aber dann passiert da was, ein unerwartetes Ereignis, ein Zwischenfall, jemand wird krank, da passiert ein Unfall, da resultiert eine Behinderung daraus hervor oder vielleicht sogar ein Todesfall. Und mir fallen dazu Namen ein. Und da möchte man am liebsten raus, denn statt dem Glück ist da auf einmal nur noch ein schwarzes, dunkles Loch und man denkt, man versinkt in diesem Loch. Fluchtreflexe. Das sind vielleicht dann auch Situationen, wo wir merken, ja, wir kommen sonntags hierher und wir reden mit Gott, wir beten, auch in unserer eigenen Zeit, aber irgendwie scheint es wie so ein Nebel zu sein, in dem wir drinstehen. Und manchmal denken wir, wenn wir das unterstreichen können, dann fasten wir auch noch. Wir wollen doch Gott sagen, uns ist es ernst mit unserem Anliegen. Herr, mach's besser mit mir. Mach's besser mit meinem Umfeld. Ändere meine Kollegen. Ändere meinen Partner. Ändere diese böse Welt. Herr, ändere alles. Und wenn es sein muss, dann ändere halt auch mich. Aber wenn sich nichts verändert, dann merkt man auf einmal, Beten fällt doch irgendwie schwer. Und man fragt sich dann auch leise, wie kann es denn eigentlich weitergehen? In genau so eine Gefühlssituation, in so eine Lage, spricht jetzt dieser Text von Jeremia hinein. Denn genau in solch einer Situation waren jetzt die Juden damals dort in Babylon. Jeremia schrieb diesen Brief im 6. Jahrhundert. Es war so in der Zeit, als der babylonische König Nebukadnezar die Juden nach Babylonien hat wegführen lassen. Und wisst ihr was? Das war keine Urlaubsmaßnahme. Das war kein Erholungsprogramm. Das war keine Studienfahrt und es war auch kein Retreat. Nein, das war eine Strafmaßnahme Gottes für dieses Volk, für dieses Volk Gottes. Und dort in Babylonien, da war es auf einmal sehr unbequem. Und bei allen Juden sprangen jetzt alle Fluchtreflexe an, die es nur so gab. Denn Babylon, das war feindliches Land. Babylon, das war heidnisches Land. Babylon, das war ganz weit weg und für einen Juden furchtbar. Es war ein unreines Land. Ein Land mit Götzendienern. Ein Land, die keine Ahnung hatten von dem lebendigen Gott, an den sie doch glaubten. Um das zu verstehen, müssen wir wissen, wie das damalige Raumdenken der Juden war. Ja? Die dachten, je weiter ich weg bin von Gott, je weiter ich weg bin, andersrum, je weiter ich weg bin von Jerusalem, umso weiter bin ich weg von Gott. Je weiter ich weg bin vom Tempelberg, je weiter ich weg bin vom Allerheiligsten, vom Tempel, umso weiter bin ich weg von Gott. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen wie nachts eine Straßenlaterne. Je weiter ich weg bin von dieser Straßenlaterne, umso dunkler wird es. Und wisst ihr was? Die Juden standen in Babylon in der kompletten Finsternis. Und so hat sich's auch innerlich angefühlt. Dunkel, schwarz, keine Hoffnung mehr. Und jetzt kamen diese Fluchtreflexe. Und Jeremia schreibt an solche Menschen, die unglücklich sind, weil sie von Gott nichts mehr spüren. Er schreibt an die, die feststecken in einer ganz schwierigen Lebenssituation, wo sie auch sagen können, ja, eigentlich bin ich auch schuld. Jeremia schreibt an solche Menschen, die feststecken in einem selbstverschuldeten, verbogenen Leben. Und die nochmal neu irgendwo auch Hoffnung haben wollen, die auch irgendwo nochmal neu eine Orientierung haben wollen,
die sich sehnen nach einer Wegweisung aus ihrem Schlamassel heraus. Und für diese Menschen hat Jeremia eine Botschaft und ich entdecke in dem Text mindestens 3 seelsorgerliche Ratschläge. Der erste, nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Das schreibt Jeremia an den Brief, in den Brief an die Weggeführten in Juda. Er muss ihnen zunächst mal klar machen, hört mal her, ihr werdet jetzt erstmal hier eine Zeit lang bleiben müssen. Und wenn ihr wissen wollt, wie lang genau, ich sag's euch, 70 Jahre. 70 Jahre sollt ihr dort bleiben. Also, da sage ich mal, okay, wie alt kann ich werden? Wie alt bin ich schon? Erlebe ich das überhaupt noch? Jeremia, ist das eine Botschaft, die ich wissen will? Ist das wirklich ein Wort Gottes für mich in mein Leben, heute und hier? Jeremia macht klar, aus dieser Nummer kommt ihr nicht mehr raus. Ihr werdet hier in Babylon bleiben müssen. Da kommt ihr nicht mehr weg. Es wird nicht dieses Happy End geben. Nein, ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr auch hier begraben werdet in diesem Land. Diese Situation ist, wie sie ist. Daran ändert sich zunächst mal nichts. Und für die Juden war jetzt klar, all die Fluchtgedanken, die konnten sie sich jetzt erstmal abschminken. Aber dann reißt Jeremia doch nochmal einen Horizont auf und zeigt ihnen, was jetzt dran ist. Jeremia 29, 5 und 6. Baut euch hier Häuser und wohnt drin. Bleibt nicht auf euren Koffern sitzen, sondern packt sie aus. Räumt die Umzugskarton weg. Ihr werdet hier bleiben, richtet es euch hier ein. Und legt euch Gärten an. Bewirtschaftet Äcker, pflanzt Pflanzen, auch Pflanzen, die ihre Früchte erst viel später bringen. Bäume, Ölbäume, Olivenbäume, das sind Bäume, ich habe mal nachgegoogelt, die ihre Früchte erst nach 7 Jahren bringen. Baut auch solche Pflanzen an, ihr werdet es brauchen. Richtet euch ein und heiratet, ihr Männer, nehmt Frauen. Und ihr Väter, gebt eure Töchter anderen Männern, dass sie heiraten. Mehrt euch in diesem fremden Land, dass ihr nicht weniger werdet. Ihr werdet hier bleiben müssen. Sorry. Macht dieses Land zu einer neuen Heimat für euch. Und macht was aus den Möglichkeiten, die Gott immer noch in euer Leben hineingeschenkt hat. Also die Grundaufgabe dieser Juden war es jetzt, das anzunehmen, was sie nicht mehr ändern konnte. Und umgekehrt hieß es jetzt auch, verlier dich nicht in diesen grüblerischen Gedanken. Das bringt alles nichts. Wie komme ich hier raus? Lass diese Gedanken sein, diese Fluchtgedanken, dieses Denken an die eigene große Not, dieses Nachdenken über das eigene Versagen, das Nachdenken über die eigene Schwäche. Bleib nicht bei deinen eigenen Gedanken hängen, sondern lass dich doch noch mal ganz neu ein auf den Gedanken, den Gott jetzt für dein Leben hat, eben in der Situation, in der du stehst, nicht die du dir ausgesucht hast, nicht die du dir wünschst, sondern in der Situation, in der du tatsächlich gerade stehst. Und ich denke, darum geht es, dass wir uns abwenden von unseren eigenen Gedanken hin zu den Gedanken Gottes. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja? Gott selber sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Es ist wichtig, dass wir uns abwenden von unseren eigenen Gedanken in solchen Situationen hin zu den Gedanken, die Gott für mich und über meinem Leben hat. Denn er hat doch selber gesagt, dass er gute Gedanken hat. Da will ich doch hinhören. Die möchte ich kennenlernen, die guten Gedanken Gottes. Es sind Gedanken des Friedens, nicht des Unheils. Er hat Gedanken für eine Zukunft von mir, auch in Babylon. Und er hat Gedanken, die hoffnungsvoll sind, die hell sind. Ich bin überzeugt, dass manch einer dunkle Gedanken heute hier mitgebracht hat, weil er sich fühlt wie die Juden in Babylon. Ja? Und dem möchte ich sagen, oder der möchte ich sagen, gib Gottes Gedanken ein Stimmrecht in deinem Leben. Es gibt so viele wirren Stimmen in unserer Zeit, auf die wir hören, inklusive unseren eigenen wirren Stimmen über unser eigenes Leben. Und manchmal kann eines richtig kirre machen. Gib Gottes Gedanken ein Stimmrecht in deiner Gedankenwelt. Und es fängt damit an, erstens, nimm an, was du nicht ändern kannst. Das Zweite, verändere, was du verändern kannst. Es gibt so vieles, was wir ja leider nicht verändern können. Ja? Die Hautfarbe können wir nicht ändern, da ändert auch ein Urlaub nichts. Ja? Unsere Herkunft können wir nicht ändern. Wir haben unsere Eltern nicht ausgesucht. Und wie wir gemacht sind, das haben wir auch nicht selber konfiguriert. Ja? Wir sind so geworden. Das sind die Gaben und Grenzen, die wir mit ins Leben hinbekommen haben. Vieles können wir nicht ändern. Aber in diese Situation hinein reißt jetzt Jeremia einen neuen Horizont auf. Er zeigt auf, was ich trotz all dem, was ich nicht ändern kann, trotzdem ändern darf. Und das ist das, was ich schon erwähnt habe. Bitte gestaltet eure Welt. Gestaltet mit diese Welt in dem Weltreich Babylon. Und fangt bei euch selber an. Baut, pflanzt, heiratet, mehrt euch. Ja? Aber verliert euch nicht nur in euch selber, sondern guckt weiter. Macht bei anderen weiter, in eurer Umgebung, bei eurem Nächsten. Und Jeremia fasst es in seinem Brief so, Vers 7. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, wenn es ihr gut geht, dann geht es auch euch gut. Sucht der Stadt Bestes. Ja, so ist es. Wenn es der Stadt, dem Kreis, dem Land gut geht, in dem ich lebe, dann geht es auch mir gut. Und Jeremia sagt, packt da ganz konkret an. Setzt euch an den Tisch mit diesen heidnischen Behörden, in die ich euch hineingeschleppt habe. Verständigt euch, sucht eine Ebene, wie ihr wirklich auch lernt, miteinander zu kommunizieren. Und nicht nur, dass ihr ihre Sprache sprecht, sondern dass ihr euch auch inkulturiert in der Kultur, ja, dass ihr ein Teil werdet in dieser Gesellschaft. Integriert euch, lebt mit diesen Menschen in eurer näheren Umgebung so, dass ihr für sie auch da seid, dass ihr ein Segen seid. Denn dazu habe ich euch bestimmt als Volk Gottes. Nicht, dass ihr fromm in eurem Land wohnt, in eurer eigenen Begrenzung, wir in unserer eigenen Glocke, sondern dass ihr auch Anteil gebt an dem, was Gott euch ins Leben reingeschenkt hat. Vielleicht könnt ihr euch die Reaktion der Juden damals vorstellen. Die waren nicht so begeistert. Wie bitte, Jeremia? Sich einsetzen für die Heiden? Die, die nicht nach Gott fragen, die, die so grausam sind, diese Götzendiener, wir sollen uns die Mühe machen, uns die Hände dreckig machen. Jeremia sagt, ja, verändert, was ihr verändern könnt, und seid ein Segen. Sucht der Stadt Bestes, werdet tätig, und wenn euch nichts einfällt, dann sind wir wieder beim Beten, dann betet wenigstens für sie. Und nicht nur Bewahrungsgebete, oh Herr, schenk, dass ich den nie sehen muss, ja? Sondern betet in der Form für sie, dass ihr auch ein Segen seid. Ich glaube, es ist ein Schlüssel für Menschen, die für uns schwierig sind, dass wir anfangen, für sie zu beten, sie im Namen Jesu zu segnen, weil Jesus, jetzt komme ich vom Neuen Testament her, Jesus ist für alle gestorben. Und in diesem Sinn, auch Jeremia, betet für eure Umwelt. Betet für die Menschen in eurem Dorf. Und ich ziehe es jetzt rüber auf uns. Betet für die Menschen in eurer Firma. Betet für die Lehrer. Hey Schüler, wenn ihr mal die Eltern schocken wollt, betet für eure Lehrer. Kann helfen. Kann gut sein. Verändere, was du verändern kannst. Und das Dritte, bleibe bei Gott, der verändert, indem er annimmt. Bleibe bei Gott, der verändert, indem er annimmt. Was Gott hier durch den Prophet Jeremia sagen lässt, das beschreibt ja im Grunde all das, wie Gott es uns in Jesus schon längst vorgemacht hat. Und das können wir nachlesen in den Evangelien. Diese Welt ist ja auch zunächst für Gott selber eine fremde Welt geworden. Durch die Sünde ist diese Welt zu einem entstellten, unheiligen Ort geworden. Und im Grunde ist es nicht mehr Gottes Zuhause. Es ist eine Welt, die sich von Gott abgewandt hat. Und Menschen sind so zum Feind Gottes geworden. Aber gerade in dieses Umfeld hinein ist Gott gegangen. In Jesus. Und Gott hat dieser feindselige Welt, die ihn gar nicht haben wollte, hat er gesagt, ich habe dich lieb. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist vielleicht ein Vers, den kennen wir schon in- und auswendig. Das klingt irgendwie sehr bekannt und billig, aber das war unheimlich teuer, weil es hat Gott sein eigenes Leben gekostet. Gott hat sich hier verschenkt und er hat es eigentlich vorgemacht, wozu er uns auch anspornen möchte. Und er ist der, der es vorgemacht hat. Jetzt bleibe bei diesem Gott, lerne von ihm und er verändert dich, indem er dich annimmt. Und wenn du das begriffen hast für dich, dann freust du dich zunächst mal das, dass er dir einen Frieden geschenkt hat, dass er dir an Schatztruhe, an Verheißungen mitgegeben hat ins Leben, die du verwenden darfst für dich. Paulus, der hat auch auf das Leben Jesu geschaut und er kommt zu diesem Schluss, also wenn ihr jetzt Christen seid, dann macht doch bitte das Gleiche wie Christus, folgt ihm nach. Deshalb, in der Gemeinde, fangt da mal an, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Super Umfeld hier, Glocke, gell? Kann man lernen. Muss man ein bisschen aus sich raus, tut gut. Hat Jesus gesagt, sollen wir machen. Können wir gleich nachher anfangen, beim Kaffee vielleicht. Und ich denke, wenn wir das hier üben, dann fällt es uns vielleicht auch leichter im Alltag mit den Menschen, mit denen wir vielleicht nicht so gut zurechtkommen, dass wir es auch einüben. Bleibe an diesem Gott dran, lern von ihm. Er hat dich verändert, lass dich von ihm verändern. Er hat dich verändert, indem er dich annimmt. Das ist das Dritte. Und jetzt ein kurzer Exkurs, weil die Geschichte endet ja hier nicht. Für die Juden damals, die diesen ersten Brief bekamen, für die schon. Ja? Die wussten, wir müssten bleiben. Aber ich möchte nochmal diesen weiteren geschichtlichen Horizont auch mit hineinnehmen. Es war ja dann tatsächlich so, dass Gott sein Versprechen einlöst. Nach 70 Jahren Leben in Babylon, da durften die tatsächlich wieder heim. Da gab es dann einen anderen Herrscher, der hat gesagt, hey, ihr könnt wieder zurück. Ihr dürft alle wieder gehen. Ihr seid immer festgehalten. Geht zurück. Und wisst ihr, was die Mehrheit getan hat? Die Mehrheit ist geblieben. Ja, die waren so integriert, ja, die waren so drin, mehr noch. Die Juden haben sich von Babylon aus in die ganze damalige zivilisierte Welt ausgebreitet. Und man kann sagen, damals war das dann ungefähr so, nachdem die Gefangenschaft um war, dass circa 3/4 aller Juden weltweit in der Diaspora, in der Zerstreuung lebten. Also nur 1/4 ist wieder zurückgegangen. Und das Besondere an dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Juden in diesem Ganze, auf dieser ganzen Welt, das sind später zu entscheidenden Träger des Evangeliums gekommen. Denn das waren die Plätze, die sensibilisiert waren für das Reden Gottes in ihrer Welt. Und als das Evangelium dann von Jerusalem und so weiter in diese ganze Welt hineingetragen wurde, waren es oftmals die Juden, die es zuerst angenommen hatten. Sicher nicht alle Juden haben Jesus in ihr Leben aufgenommen, aber die wurden zu Segensträgern. Und so hat Gott aus dieser notvollen Geschichte was Gutes gemacht. Er hat im Prinzip über den Gedankenhorizont der Juden damals hinausgedacht und was Gutes reingeschenkt, was sie so nie gesehen haben. Und das möchte ich für uns auch so wahrnehmen als eine Verheißung von Gott. Gott hat einen viel größeren Horizont über unserem Leben. Wir tun gut daran, uns an seinen Versprechen, an seinen Verheißungen festzumachen. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ich liebe es, Dinge zu illustrieren und ich habe eine Geschichte gefunden, wo ich denke, das passt so in unsere Zeit. Die ist nicht ganz so alt wie 2000 Jahre. die kommt zwar aus dem 19. Jahrhundert, aber die Geschichte ist sehr schön und mich hat sie inspiriert und ich denke, sie passt gut rein. Es ist eine Mutmachgeschichte. Ich habe sie bei Ken Gear gefunden. Es ist eine wahre Geschichte. 19. Jahrhundert. Da ging ein englischer Missionar nach Indien. So wie wir. Der war sich auch sicher. Gott will mich da haben. Das war ihm klar. Kein Zweifel. Aber wisst ihr was? Als er dann ankam und eine Zeit lang dort gelebt hat, der wäre am liebsten wieder gegangen. Denn die Organisation, die ihn gesandt hatte, ja, die hat ihn nicht dahin gebracht, wo er sich vielleicht am liebsten vorgestellt hätte. Nee, die haben ihn in die Finanzabteilung gesteckt. Ja, da war so ein Platz frei, da hat man jemand gebraucht, ja, den Innern konnte man damals noch nicht so vertrauen aus ihrer Sicht. Dann haben sie gesagt, ah, der ist von uns, den setzen wir da rein in die Finanzbuchhaltung. Obwohl er eigentlich gar kein Talent dazu hatte, auch keine Ausbildung. Er wusste eigentlich nur, Gott hat mich berufen, für ihn da zu sein, hier in Indien. Und er war bereit, alles zu machen. Und so hat er gesagt, okay, ich stelle mich dem. Aber wisst ihr was, aufgrund fehlender Kompetenzen kam der Lader so ziemlich durcheinander. Und in dieser Aufgabe, ja, das ist so, wie wenn man montags ins Geschäft muss und weiß eigentlich, freitags habe ich es auch schon nicht geschafft und montags schaffe ich es auch nicht. Der wurde immer unglücklicher. Und offensichtlich half das Beten hier auch nicht bei ihm. Und irgendwann hatte auch die Missionsorganisation genug. Und wisst ihr was, die haben ihn entlassen. Und in sein Zeugnis haben sie geschrieben, nicht geeignet für die Missionsarbeit. Dabei war er eigentlich nur nicht geeignet, Buchhalter zu sein. Und so hörte er frustriert auf. Und offensichtlich hat dann auch keiner mehr nach ihm gefragt, wie es weitergeht. Und er verschwand und niemand wusste, wo er war. Die Organisation ist sehr bekannt. Ich habe ein paar Bücher gefunden. Ich habe da ein bisschen nachgegoogelt. Da kann man auch schöne Bücher finden. Von einer anderen Missionarin dieser Organisation. Die kam nämlich auch nach Indien, viele Jahre später. Und die, gut ausgebildet, kam dann auch in ein abgelegenes Dschungeldorf, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und dort berichtete sie diesen Menschen von Jesu Freundlichkeit und seiner Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen. Und sie beschrieb, wie Jesus mit solchen Leuten aß und wie er sie besucht hat, wenn sie krank waren. Und sie erzählte, dass Jesus gerade solche Menschen liebte und dass er sie versorgte und dass er für sie da war, für ihre körperlichen Krankheiten und für ihre seelischen Wunden. Und er erwähnte auch, hey, dieser Jesus, der hat Kinder liebt und Kinder mögen auch Jesus. Als die Bewohner das gehört haben, da leuchteten ihre Augen auf. Und schließlich sagte einer von denen, Frau Sahib, von dem sie rede, den kennen wir ganz gut. Der lebt schon seit vielen Jahren bei uns. Und die Missionarin war total verwundert über diese Reaktion und schließlich brachte die Menschen des Dorfes die Missionarin zu eben diesem Mann und es stellte sich heraus, dass es der war, der vor Jahren von der Missionsgesellschaft entlassen worden war. Dieser Mann hatte sich in diesem entlegenen Dorf niedergelassen und er hatte seine Berufung gelebt, unbehelligt von der Tyrannei irgendeiner Buchhaltung. Und wenn jemand krank war, dann besuchte er diese Person und er wartete manchmal die ganze Nacht vor der Hütte, falls sie etwas brauchten. Und wenn jemand verletzt war, dann pflegte er dessen Wunde. Und für Alte und für Gebrechliche war er da, holte ihnen Wasser und manchmal auch Essen, wenn es notwendig war. Und es ist berichtet, als einmal im Dorf die Cholera ausbrach, da ging er von Hütte zu Hütte, um zu helfen. Für andere ein Segen sein. Ich denke, das ist das, was Gott möchte von uns. Lassen wir uns auf seine Gedanken ein, die so viel besser sind. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so sehr lieb hast, dass du nicht nur irgendein Buch vom Himmel geworfen hast, sondern dass du in diese Welt hineingekommen bist und dass du dich wirklich ganz verschenkt hast, dass wir nicht nur irgendetwas vom Leben haben, sondern dass wir das Leben haben, das ewige Leben. Und wenn du als ewiger Gott sagst, du gibst uns ewiges Leben, das können wir uns gar nicht vorstellen. Danke, dass du uns dadurch auch ein Zeichen gegeben hast, dass du es gut machen möchtest für die Situation, in denen wir heute und hier stehen. Du kennst uns und du verstehst uns und du siehst auch unsere Fluchtreflexe, weil wir manchmal in Situationen sind, wo wir am liebsten weggehen würden. Herr, da halte du uns und zeig du uns, was dran ist und hilf uns im Vertrauen auf dich weiterzugehen. Danke, dass du da bist und dass du gut bist. Danke, dass du Gedanken des Friedens hast und der Hoffnung und dass du unseren Horizont weit aufreißen möchtest, Herr. So legen wir uns in deine Hand.